so wie jetzt es wohl fast nie geschehen wird, dass jemand auf einem Sonntagnachmittagsspaziergang plötzlich auf dem Sentis oder gar auf dem Matterhorn oder dem Mont Blanc landet, sondern nur derjenige, der diesen Gipfel auch besteigen will, so ist es noch unwahrscheinlicher, dass jemand sich plötzlich auf dem Gipfel des Berges unseres Lebens findet, ohne dass er dieses Ziel auch angestrebt hat.
Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebes Publikum, herzlich willkommen zu der diesjährigen Ausführung des Quadracasts 40 Tage für den Herrn, unser Podcast zur Fastenzeit. Wir, die Seminaristen der Priesterbruderschaft St. Petrus. Und gleich wie die Liturgie wollen wir diese intensive 40-tägige Zeit schon 3 Wochen zuvor beginnen. Die Liturgie gibt uns Septuagesima, Sexagesima und Quinquagesima, 3 Sonntage, die noch nicht zur Fastenzeit gehören, sondern zur Vorfastenzeit, aber uns doch schon langsam an der Tür klopfen und sagen, du, es wird Zeit. Und gleichsam wollen wir auch eine Einführung in diesen Podcast haben, wieder einmal mit unserem altbekannten und vielgeschätzten Pater Denecke. Herzlich willkommen.
Danke vielmals.
Dieses Jahr nehmen wir uns vor, die Fastenzeit unter einem ganz bestimmten Blick zu sehen, mit einer Analogie. Und unsere Analogie ist der Aufstieg zum Berg, der Aufstieg zum Gipfel. Was denken Sie dazu?
Ja, ich muss sagen, dass ich die Berge sehr liebe und dass ich im Sommer immer, wenn es irgendwie möglich ist, Bergtouren mache. Das ist für mich immer ein körperliches und zugleich auch irgendwie ein geistiges und sogar geistliches Erlebnis. Weil man emporsteigt, dem Himmel entgegen, dem Licht entgegen. Und wenn man dann den Gipfel erreicht hat, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, man würde hier tatsächlich an die Transzendenz in das Reich Gottes sozusagen herangekommen sein und es gerade zu berühren. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal eine schöne Gipfeltour zu machen. Und von da aus legt es sich dann eben auch tatsächlich nahe, nicht nur einfach mal einen solchen Tag als geistliches Erlebnis zu vollziehen, sondern das ganze Leben ein bisschen zu betrachten als einen Aufstieg. Das ist in der geistlichen Tradition sehr verbreitet. Es gibt eine Reihe von religiösen Werken, die entweder das Gebet schon als eine Aufhebung der Seele zu Gott darstellen oder aber auch den ganzen Lebensweg. Sehr berühmt, ein Klassiker, das Werk von Johannes vom Kreuz, empor den Karmelberg, ein biblischer Berg, wie wir wissen. Also hier wird das geistliche Leben beschrieben als ein sich Aufmachen aus den Niederungen dieser Welt und dann als ein Kampf, ein Emporsteigen immer mehr mit allen Gefahren, mit allen Herausforderungen, die der Mensch in dieser Lage nun einmal hat, bis er dann schließlich mit Gottes Hilfe dort ankommt, wo er eigentlich hin will. Und das ist dann nicht nur ein kurzer Gipfeltrip, um wieder herunterzusteigen und sich dabei große Knieschmerzen zuzufügen, sondern das ist ein Gipfel, der schlussendlich dann auch unser ewiges Ziel ist.
Die 2 Kraftquellen unseres Lebens als Seminaristen sind die Liturgie und die Heilige Schrift. In beiden findet man immer wieder Analogien des Berges, des Aufstieges, auch Bilder dieses Berges, was uns inspiriert hat, diese Analogie dieses Jahr zu verwenden. Was denken Sie, ist es adäquat, im Altar einen Gipfel zu sehen, den wir jede Messe neu besteigen?
Ja, da ich die Messe nach dem alten römischen Ritus zelebriere, kommt jeden Tag dieser kleine Versikel vor, das heißt der Psalmvers, in dem es heißt, dass wir herausgeführt und hinaufgeführt werden zum Berge Gottes. Mich hat das sehr inspiriert, sodass ich mir auch mal darüber länger Gedanken gemacht habe und dann sich für mich so das Bild einer 3-Gipfel-Tour herauskristallisiert hat. Wenn ich die Heilige Messe zelebriere, dann steige ich sozusagen in ein Bergmotiv hinauf und das ist eine Tour, die 3 Gipfel enthält und die sind jetzt dann tatsächlich auch aus der Heiligen Schrift gut belegt. Denn wenn wir mal über das Alte Testament schauen, dann ist da einmal der Berg des Gesetzes. Moses wird von Gott gerufen, hinaufzusteigen. Und da überreicht ihm dann der Herr den Dekalog, das 10. Wort, also die 10 Gebote. Und dem entspricht übrigens auch im Neuen Testament ein Berg, wenn auch nicht ein so herausragender, nämlich der Ort, von dem Jesus aus die Bergpredigt gehalten hat und wo er das alte Gesetz sozusagen ersetzt oder erweitert hat, erfüllt hat durch das neue Gesetz. Das beginnt mit den Seligpreisungen und dann den verschiedenen anderen Ausführungen der Bergpredigt. Dann haben wir im Alten Testament Berge des Opfers, beispielsweise Abraham soll seinen erstgeborenen Sohn, den Sohn der Verheißung, auf dem Berg Moria Gott darbringen, was wie allgemein bekannt, dann im letzten Moment noch vereitelt wird. Und außerdem haben wir den Berg, auf dem Elias das Opfer darbringt, das Gott wohlgefällig ist, wo er vom Himmel Feuer auf die Opfergabe herabfallen lässt und anschließend dann nach einer langen Zeit der Dürre den Regen spendet und damit dem Menschen wieder das Leben zurückgibt. Also Berg des Opfers, und im Neuen Testament wäre das dann Golgotha, zwar auch wiederum nicht ein hoher Berg, aber dafür doch eben, man könnte sagen, die höchstgelegene Stätte hier auf Erden, nämlich da, wo der Sohn Gottes sich selber im Heiligen Geist, dem himmlischen Vater, als reine, makellose Opfergabe darbringt. Und außerdem gibt es im Alten Testament den Berg der Gottesschau. Elias besteigt diesen und von dort aus wird er dann gottesansichtig, zwar nicht direkt. Wir erfahren von verschiedenen Naturphänomenen, die sich abspielen. In diesen heißt es, war Gott nicht, und dann ist es wie ein leichtes Säuseln des Windes. Und Elias verhüllte sein Angesicht, denn er erkannte, dass hier Gott vorüberging. Und diese Gottesschau findet ihre Entsprechung wiederum in einem Berg im Neuen Testament, wo Jesus nämlich drei Apostel mit sich nimmt, um auf dem Berg Tabor, so sagt wenigstens die christliche Tradition, dass es der Tabor war, sich ihnen dann in seiner verklärten Gestalt zu zeigen. Und jetzt der Bogen zur Heiligen Messe, drei Gipfeltour. Wir haben auch in der Heiligen Messe den ersten Gipfel, das ist der Gipfel des Gesetzes. Gott verkündet uns nämlich in der Liturgie sein Wort, Lesung, Evangelium. Dann steigen wir auf den Gipfel des Opfers, durch das Offertorium hindurch, zur Konsekration, zur heiligen Wandlung, in der das Opfer Jesu Christi, das er auf Golgotha dargebracht hat, sakramental gegenwärtig wird. Und wir dürfen auch in der Heiligen Messe Gott in besonderer Weise schauen, einmal im Blick auf die heiligen konsekrierten Gestalten und dann aber auch in der Weise, dass wir so mit ihm vereint werden, dass wir der Heiligen Kommunion sozusagen in sein Licht hineingezogen werden und eine ganz besonders intensive Art, ja, man könnte sagen, der vorweggenommenen Gottesschau, der Vereinigung mit ihm im Himmel haben. Und am Ende der Heiligen Messe im Schlussevangelium heißt es dann ja auch, wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Also wer die Heilige Messe wirklich zutiefst mitgeht, der macht eine Gipfeltour. Der muss sich dabei auch anstrengen, aber es lohnt sich, weil er erfüllt wird vom Gesetz Gottes, weil er am Opfer Jesu Christi teil hat und weil er auch schon etwas von der ewigen Herrlichkeit in sich aufnehmen darf.
Also im Relief der Heiligen Schrift finden sich diese Höhen, aber auch diese Tiefen, die sicherlich jeder Mensch versucht, in der Heiligen Messe mitzuleben, der Aufstieg empor zum Gipfel. In der Fastenzeit geht es doch vielen so, dass sie unten im Tal starten und dann entlang eines Flügels, einer Seite des Berges sich hochkämpfen wollen, aber nie richtig am Gipfel ankommen. Und irgendwann scheint vielleicht das Licht auf und man denkt, jetzt ist es hell und es ist erreicht. Aber wie schafft man es wirklich, zum Gipfel zu kommen? Wie nehme ich diesen Anstieg in Angriff, so dass ich auch einst oben bin?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, dass es viele gibt, die irgendwo unterwegs kapitulieren oder sich Täuschungen hingeben. Man weiß ja auch, es ist ein sehr makabres Detail, dass auf dem Berg zum Beispiel zum Mount Everest, der heute für einen großen Strom von Touristen erschlossen ist, sich rechts und links des Weges an manchen Stellen Leichen finden. Also solche, die dann nie oben angekommen sind oder auf dem Rückweg auf tragische Weise ums Leben gekommen sind. Und so kann es auch im geistlichen Leben selbstverständlich passieren, dass man irgendwo hängen bleibt oder dass man über eine bestimmte Stufe nicht hinauskommt. Also das Erste und Wichtigste ist, ich muss wissen, wohin ich gehen will und ich muss eben auch dahin gehen wollen. Jetzt nicht der Eigenwille des Menschen, der Ehrgeizige, ich muss das schaffen, aber eben doch eine entschiedene Einstellung, jawohl, Herr, mit deiner Hilfe, auf dein Wort hin will ich den Weg beginnen. Und so wie jetzt es wohl fast nie geschehen wird, dass jemand auf einem Sonntagnachmittagsspaziergang plötzlich auf dem Sentis oder gar auf dem Matterhorn oder dem Mont Blanc landet, sondern nur derjenige, der diesen Gipfel auch besteigen will, so ist es noch unwahrscheinlicher, dass jemand sich plötzlich auf dem Gipfel des Berges unseres Lebens findet und in das ewige Leben Gottes eintritt, ohne dass er dieses Ziel auch angestrebt hat. Deshalb ist das Erste tatsächlich eine Zielvorgabe, ein Blick darauf, da will ich hin, meistens dann auch verbunden mit einem Studium des Weges. Also Bergsteiger schauen sich auch die Karten ganz genau an und wissen, wo ist welche Gefahr, wo ist ein Grat, wo brauche ich welches Werkzeug zur Hilfe. So auch im geistlichen Leben, welche Gefahren gibt es vielleicht, wo geht es auf dem Berg auch unter Umständen nochmal wieder herunter und dann wieder hinauf, wie sieht das aus? Also man muss das Ziel kennen und sich auch mit dem Weg beschäftigen, damit das Unternehmen dann glücklich verlaufen kann.
Pater Denike, ich muss wissen, was mein Ziel ist. Wir stehen am Beginn der Vorfastenzeit. Wir blicken schon auf die Fastenzeit, zuletzt dann auf Ostern. Was ist mein Ziel? Ist es vielleicht, mir in der Osternacht dann den Bauch voll zu stopfen?
Es könnte für den einen oder anderen vielleicht schon ein Ziel sein. Tatsächlich ist für manche die Zielvorgabe, es dann geschafft zu haben. Also ein Häkchen zu machen, so diese Fastenzeit überstanden und dabei auch einigermaßen zufrieden mit mir selbst. Denn oft ist ja das Bewusstsein von Fastenzeit, dass wir haben nur dieser leichte Gewissensbiss, eigentlich sollte ich ja mehr tun. Das ist für manche das typische Fastenzeitgefühl. Und dann, wenn sie ein bisschen was getan haben und in der Osternacht sich dann, wie sie so schön sagten, den Bauch vollstopfen, dann haben sie scheinbar ein Ziel erreicht. Aber ganz klar, das kann es ja nicht sein für jemanden, der es einigermaßen ernsthaft anschaut. Also das Nahziel ist einfach einmal durch die Geheimnisse der Erlösung hindurchzugehen, sich erst einmal vorzubereiten auf den Abschluss der Fastenzeit und das ist dann die Hingabe des Lebens Jesu Christi in seinem Opfer und das wunderbare Geheimnis der Auferstehung. Man durchschreitet sozusagen am Ende in diesem Pascha, in diesem Hinüber- und Hindurchgang die Mysterien der Erlösung und nimmt selber daran Anteil. Das ist das eine Ziel, was durch die Fastenzeit und ihre Inhalte vorgegeben ist. Und das andere ist, dass mit mir etwas geschieht, dass ich mich verändere, dass ich ein neuer Mensch werde. Wir sollen mit Jesus sterben, um dann auch mit ihm aufzuerstehen, um Anteil zu bekommen an seiner großen Herrlichkeit. Und dann kann man das Ziel auch eben negativ darstellen und sagen, es muss etwas von mir weg. Also eben dieses Sterben. Wir haben ja, worauf wir sicher noch zu sprechen kommen werden, für diese Fastenzeit auch das Gebet des heiligen Nikolaus von der Flüe, des Schweizer Landespatrons, ausgewählt, das in seinen einzelnen Zeilen genau das sehr gut zum Ausdruck bringt. Und die erste Zeile heißt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr wertvoller Vorsatz erst einmal für die Fastenzeit, dass ich mir absterbe, dass ich entsage all dem, was eigentlich nicht zu mir gehört, was mich eigentlich hindert an der Vollendung meines Wesens, so wie Gott es gedacht hat und damit auch an der wirklichen lebendigen Vereinigung mit ihm.
Und wie sieht das konkret aus?
Es gibt ja die klassische Trias der Bußwerke, Gebet, Fasten und Almosen. Damit ist eigentlich viel gesagt. Also wenn wir in der Fastenzeit wirklich beten, dann wenden wir uns dadurch Gott zu und zugleich auch, das ist immer eingeschlossen, von Dingen ab, die nicht zu ihm passen. Dann, indem wir fasten, entsagen wir unseren, so heißt es in alten religiösen Büchern, niederen Gelüsten, also all dem, wonach der alte Adam in uns verlangt. Und wenn wir Almosen geben, dann durchbrechen wir sozusagen den Egozentrismus, schauen auf andere, um ihnen Gutes zu tun und leben für andere. Und damit ist eigentlich genau das erfüllt. Nimm von mir, was mich hindert zu dir, nämlich diese Verfangenheit in mir selbst, in den äußeren Genüssen, in dem Wunsch, selber großartig dazustehen und es mir gut gehen zu lassen, anstatt auf andere zu blicken und insbesondere die Wegrichtung auf Gott zu nehmen.
Gerade das Gebet lässt sich hoffentlich sehr gut integrieren. Das ist ein erster Startpunkt für die meisten Leute, wenn sie in der Fastenzeit was anrühren wollen. Wir bieten für jeden täglichen Impuls, den wir dann ab Quadragese machen, auch drei kleine Fragen, drei kleine Impulse an, die jeweils in der Beschreibung des Podcasts stehen, den sich die Leute nochmal zu Gemüte führen können, den sie nochmal betrachten können. Was denken Sie, Pater Denike, der Durchschnittszuschauer, Zuhörer, wie könnte er das in seinen Alltag integrieren?
Ja, ich kenne natürlich diesen Durchschnittsgläubigen, der unsere Podcasts anschaut, nicht. Aber wenn man es so sagen will, Petrus Normalkatholik, Petra Normalkatholikin, ganz wichtig, sollten ihre Fastenzeit zu einer Zeit des Gebetes machen. Das Gebet prägt die Fastenzeit, also quantitativ sich jeden Tag am besten einen Raum, einen Zeitraum reservieren, in dem man sich intensiv und auch ausschließlich dem Gebet widmet und dann auch qualitativ, dass man während des Tages sozusagen das, was man sonst tut, dann auch mit dem Gebet durchwirkt und öfters mal zu Gott emporblickt. Aber über diese allgemeinen Anregungen hinaus glaube ich dann eben, dass es in der Fastenzeit wichtig ist, dass man bestimmte Inhalte fokussiert, gerade in dieser Zeit des betenden Rückzugs von der Welt. Und dazu helfen tatsächlich die Anregungen, die beispielsweise dieses unser Programm gibt. Also eine Zeit, in der man, ich denke mal, 15, 20 Minuten, wer mehr will, kann auch eine halbe Stunde machen, in der man sich ganz intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt, indem man die Anregungen, die von hier gegeben werden, aufnimmt und das nicht nur für sich durchdenkt, um es besser zu verstehen, sondern es vor allem auch auf Gott hinrichtet. Vor ihm sich fragt, Herr, mein Gott, was willst du, dass ich tue, wie ich lebe, wie ich mein Leben gestalte? Und da passiert sehr, sehr viel. Also ein Mensch, der das tut, der, ich will mal sagen, diese kostbare Perle des betrachtenden Gebetes gefunden hat, dessen Leben verändert sich ganz sicher und tiefgreifend, wenn auch nicht direkt spürbar, dann doch mit der Zeit.
Eine wunderbare Anleitung, wie man den steilen Weg, diese Schneise hin zum Gipfel in Angriff nehmen kann. Eine gewisse Gefahr, die doch auch besteht, ist, dass die Leute mit einer guten Geschwindigkeit die Fastenzeit über diesen Weg anbahnen und hochkommen bis zum Gipfel, aber dann darüber hinausschießen und baff, einfach abstürzen. Wie kann man sich das Ziel so vor Augen halten, dass eben genau das nicht passiert?
Also zunächst einmal sollte man dem Gipfel nicht entgegenrennen. Alle Bergsteiger sagen am Anfang erstmal langsam anfangen. Der Körper muss sich auch dran gewöhnen. Und so ist es mit dem geistlichen Leben auch. Wenn man sofort zu viel will, dann kann das schnell passieren, dass man ausgepowert ist und nicht mehr weiter mag nach einiger Zeit. Zumal dann auch ja, durchs Strecken kommen und man manche Misserfolge hat. Also am besten ruhig, aber fest und klar den Weg beginnen. Und über das Ziel hinaus, glaube ich, das funktioniert so nicht. Denn das Ziel ist ja doch der Himmel. Und wenn man den Himmel mal erreicht hat, dann stürzt man auf der anderen Seite nicht wieder ab. Aber so wie Sie es meinen, ich verstehe schon, könnte es eben doch passieren, dass man in seinem Übereifer irgendwie das Ziel dann ja verfehlt und irgendwo abstürzt. Man meint dann vielleicht schon oben zu sein. Man wähnt sich jetzt als den großen Gipfel-Champion. Ich habe es geschafft. Und in Wirklichkeit hat man es ja gar nicht geschafft. Und dann geht man zwei Schritte weiter und da ist dann der Absturz. Also deshalb bedarf es auch vor allem immer der Klugheit, der Vernunft, des Abwägens. Und sehr gut ist es natürlich, wenn jemand, der sich auf dem Weg nicht bestens auskennt, dann einen Bergführer dabei hat. Also sich guten Rat holt, wenn man einen Priester kennt oder einen Beichtvater hat, den man regelmäßig aufsuchen kann, ist das optimal. Oder aber auch andere Berggesellen, also in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft mit anderen, geht das besser. Man sollte immer dann, wenn man es einem im religiösen Leben so vorkommt, dass man entweder zu ängstlich, zu zaghaft, zu niedergeschlagen ist oder aber, dass man im Gegenteil von so einer Euphorie gepackt ist, die auch etwas Irrationales hat, da muss man immer aufpassen und am besten versuchen, die Sache so runterzufahren, dass man wieder realistisch und klar wird.
Wir bleiben realistisch. Wir schauen nochmal auf das Ziel. Der Gipfel für uns in dieser Fastenzeit ist Ostern. Aber Ostern ist ja nur ein Sinnbild. Ostern ist nicht das ewige Ziel. Es ist ja nicht, dass Ostern 2025 in der Zeit stehen bleibt. Es ist ein Nahziel. Was ist unser Ziel aufs Ganze gesehen?
Wir sind von Gott geschaffen und auf Gott hin. Und zwar in einer Weise auf Gott hin, die alles Menschenmögliche übersteigt. Wir sollen sozusagen die Kindschaft Gottes, die durch die Taufe in unser Herz gelegt ist, zu ihrer Vollendung bringen und das heißt dann schließlich beim Vater sein. Das ist das Ziel. Und dieses letzte Ziel, das wird uns in der Heiligen Schrift und durch die Lehre der Kirche vor Augen gestellt, als die beseligende Anschauung Gottes. Das heißt, dass wir wirklich bei ihm sind und ihn nicht nur wie hier auf Erden in irgendwelchen Sinnbildern und welchen Ahnungen und so weiter vor Augen haben, sondern dass wir ihn schauen, so wie er ist. Und die Bibel sagt uns dann auch, dass wir in ihn umgestaltet werden. Das heißt, dass wir, man könnte so ein Bild sagen, dass der ganze Glanz und die Herrlichkeit, die ihn erfüllt, dann auch ganz auf sein Geschöpf übergeht und wir einbezogen werden in diesen ewigen Austausch der Liebe vom Vater und Sohn im Heiligen Geist. Das ist das Ziel, wenn wir es auf Gott fokussieren, das letzte und höchste Ziel. Und zugleich ist es auch die Gemeinschaft mit all denjenigen, die diesen Weg angetreten sind und die zur himmlischen Anschauung Gottes gelangt. Denn es wird nicht so sein, dass man im Himmel sozusagen nur eine starre Blickrichtung hätte, die ununterbrochen nur Gott anschaut, sondern es ist ein weiter Blick, der alle diejenigen, die zu ihm gehören und die mit ihm vereint sind, mit einbegreifen, eine wundervolle Gemeinschaft, ein Austausch all derjenigen, die Gott und die einander lieben. Das ist das letzte Ziel, also die himmlische Glückseligkeit, die man sich gar nicht wunderbar genug ausmalen kann. Der heilige Paulus einmal das Alte Testament zitierend schreibt, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, denn keines Menschen Herz ist das gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und ich glaube da, wenn man sich in solche Worte auch mal hinein vertieft, dann wächst auch das Verlangen und die Sehnsucht, dahin wirklich mal zu kommen.
Ein ewiges Ziel, ein wunderschönes Ziel, aber warum braucht es denn jetzt diese Fastenzeit dafür? Warum kann ich das nicht irgendwann einfach in Angriff nehmen?
Ja, es braucht nicht nur diese Fastenzeit dafür, es braucht das ganze Leben. Aber die Fastenzeit ist eine Zeit, in der wir uns das, worum es eigentlich geht, wofür wir da sind, dann in den Vordergrund rücken. Wir verlieren während des gewöhnlichen Daseins so oft das Ziel aus dem Blick. Wir müssen uns um alles Mögliche, dieses und jenes kümmern, ja auch meistens während der Fastenzeit. Es ist ja nicht so, dass wir dann ein mönchisches Dasein führen könnten. Aber in dieser Zeit versuchen wir eben doch mehr uns darauf auszurichten und dann auch Ballast abzuwerfen, uns frei zu machen für diesen Weg, uns mit der Wegroute zu beschäftigen, genau auf die Wegweiser zu schauen, uns wieder klarzumachen, wo es entlang geht und wo eben nicht. Und dann auch schlechte Gewohnheiten, die wir in uns tragen und die uns zum Beispiel dazu verführen, auf dem Weg irgendwo Rast zu machen, wenn es nicht an der Zeit ist, oder einen anderen, einen leichteren Weg zu wählen, der aber schlussendlich nicht weiterführend ist, dass wir uns da also korrigieren und uns sozusagen in dieser Marschrichtung befestigen, in der guten Gewohnheit, Bergsteiger zu sein, die dem Ziel entgegengehen.
Pater Dennecke, was hat die Fastenzeit sonst noch für einen Mehrwert? Was kann ich da noch alles tun?
Ja, ich kann viel tun. Der Mehrwert der Fastenzeit ist einmal, dass wir eine fest umrissene Zeit haben und dass wir für diese Zeit disponieren können. Das hilft uns sozusagen erzieherisch im Blick auf das ganze Leben, wo wir diesen Überblick natürlich nicht haben und nicht wissen, wie weit die Sanduhr schon gelaufen ist. Aber sonst, wo Sie so sagen, was kann ich noch tun? Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht nur wir irgendwas tun, sondern dass hier vor allem Gott am Werk sein soll. Ich hatte vorhin im Zusammenhang mit der Betrachtung vor allem gesagt, wie man das so machen kann. Letztlich ist es natürlich Gott. Gott, der alles in allem wirkt, der uns den Impuls gibt, dass wir uns überhaupt auf den Weg machen, der uns unterwegs stärkt durch seine Hilfen, durch seine Gnaden, der uns erleuchtet, wenn wir beten. Da können wir nichts machen, da gibt es nicht eine Methode, die notwendigerweise dazu führen würde, dass ich dann nachher ein erfülltes geistiges Leben habe, sondern das muss von Gott durch seine Gnade kommen. Und er ist es auch, der uns an den schwierigen Stellen des Weges zur Seite steht, derjenige, der uns wieder heilt. Hier wäre das Sakrament der Buße zu erwähnen, das in die Fastenzeit gehört, und zwar nicht nur am Ende, vielleicht am Karfreitag, schnell mal gebeichtet, sondern am besten mehrmals auf diesem Weg, um dann wieder die Kraft zu empfangen, einmal die Heilung und in der Heiligen Kommunion dann die Wegspeise. Wir kennen das aus dem Alten Testament von Elias, der auf seinem Weg da niederliegt und nicht mehr weiter will, und dann kommt eine himmlische Speise, und das heißt, in der Kraft dieser Speise ging er 40 Tage bis hinauf zum Gottesberg. So ist es auch hier, also die Kraft, die Heilung, der Antrieb, alles letztlich natürlich von Gott, aber er will eben doch unseren guten Willen sehen, und deshalb ist die Zeit eines intensiven Zusammenwirkens mit Gott und mit seiner Gnade.
Mit Gott unterwegs, seine Gnade im Gepäck. Genau das Gepäck schauen wir uns nächste Woche an. Also die Frage, was nehme ich mit auf diesen Gipfel, was nehme ich mit auf diese Tour?
Es ist klar, wer sich auf eine solche Tour begibt, gerade wenn es eine lange Tour ist, der muss Vorsorge leisten. Der braucht natürlich Proviant, der braucht Schutz gegen die Sonne, Sonnenbrille, der braucht einen Pickel vielleicht, um durch manche Stellen hindurch zu gelangen, Steigeisen. Ja, was sonst noch alles? Wenn die Tour sich über mehrere Tage hinzieht, soll er sein Zelt bei sich haben. Er muss natürlich auch eine gute Kondition haben. Und deswegen geht ihm normalerweise ein Training voraus. Nicht zu vergessen, Wasser, viel, viel Wasser unterwegs zu trinken oder natürlich auch was zum Essen. Also der Rucksack sollte auf der einen Seite nicht so schwer sein, dass man ihn kaum schleppen kann, aber gleichzeitig doch alles das enthalten, was zumal auch in Notsituationen verlangt ist. Also man müsste unter Umständen auch einen Notruf ausstoßen können oder noch so manches andere mehr, Taschenlampe bei sich haben. Ja.
Also all das gehört zu einer normalen Bergtour und die Bergtour der Fastenzeit beinhaltet ebenso viel Notwendigkeit an Gepäck. Das schauen wir uns dann nächste Woche an. Wir danken insofern für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf die nächsten 70 Tage mit Ihnen. Vielen Dank auch an unseren Bergführer Pater Denike.
Sehr gerne, danke vielmals.